SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Die Sendung Doppelpunkt hier auf SRF 1. Guten Abend. Es war das wärmste Jahr in der Schweiz, 2014. Das wärmste seit etwa 150 Jahren, seitdem man messen durfte. Der Klimawandel ist zwar in aller Munde, aber in unserem ganz persönlichen Alltag merken wir nicht viel davon. Das wird in Zukunft anders sein, weil die Natur spürt den Klimawandel und mit der Natur werden auch wir zu spüren bekommen. Zum Beispiel ein Baum, der heute in der Schweiz wachsen darf, lebt in 50 Jahren in einem anderen Klima, als dass er das heute macht. Es sind 31 konkrete Projekte im Moment im Tun, 31 Projekte, wo sich die Schweiz auf den Klimawandel vorbereitet. Und wenn man sieht, was es für Projekte gibt und auf was dass sich die alles vorbereiten, Stichwort Tigermucke oder Kegelbäume im Tessin, die aussterben sind, dann merkt man, der Klimawandel wird, das ist keine Frage, das Leben in der Schweiz verändern. Das ist eine Sendung von der Doris Rotten.
Basel, Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut. Der Biologe Pi Müller ist zuständig für eines der Pilotprojekte zur Vorbereitung auf den Klimawandel. Das Projekt Tigermucke. Er empfiehlt mich in einem weiss gekachelten Raum, der dauernd die Lüftung läuft, hohe gestellte Wände an, auf der Regal Plexiglasboxen und in jeder Box Mucke.
Wir sind hier im Keller und in einem Raum, der aufgeheizt ist auf 28 Grad und wir haben fast 80% Luftfeuchtigkeit. Also das ist wirklich der Ort am Tropeninstitut, wo es wirklich tropisch ist. Und wir sehen hier in diesem Gestell Käfig, wo es ausgewachsene Stechmucken drin hat. Gerade vor uns haben wir die Gelfiebermucke, oder man sagt ihr auch die afrikanische Tigermucke. Das ist eine Mucke, die in den Tropen Krankheiten wie Dengue oder Gelfieber kann übertragen kann.
Wir sind jetzt die Tigermucke anschauen, weil die ganz ähnlich aussieht wie unsere Tigermucke. Könnt ihr mir die mal helfen beschreiben? Wie sieht unsere Tigermucke aus?
Also sie sieht aus wie eine normale Stechmucke, bei der gleichen Grösse. Was speziell ist, ist, dass sie so schwarz-weiß gebändert ist. Wenn man dann genau heranschaut, sieht man das beim letzten Beipaar hinten. Ein Füssli sozusagen, dass das ganz, ganz weiss ist.
Also die richtige Tigermucke, ich meine jetzt die, die in der Schweiz darum geht, habt ihr die gar nicht?
Die haben wir nicht bei uns am Institut. Weil, wenn jetzt so eine Mucke würde abhauen würde, nicht, dass wir da dann in Verdacht kämen, dass wir Tigermucke da in Basel aussetzen.
Tigermucke, interessant zum Anschauen zwar, mit ihren schwarz-weissen Streifen, ist in der Schweiz unerwünscht. Sie ist eine potenzielle Gefahr für Gesundheit, weil sie Krankheiten übertragen kann, wie zum Beispiel das Dengue-Virus. Mit dem Pilotprojekt, das Pi Müller leitet, will man die Verbreitung der Tigermucke in der Schweiz kontrollieren. Dass sie sich überhaupt bei uns ausbreiten kann, sagt er, das hat zu tun mit dem Klimawandel.
Die Stechmucke braucht gewisse Bedingungen, dass sie überleben kann. Sie ist angepasst an eher ein wärmeres Klima. Bei kälteren Temperaturen könnte sie weniger gut überleben. Und jetzt, wenn es natürlich wärmer wird, dann haben wir natürlich vieles grösseres, mögliches Verbreitungsgebiet für die Stechmucke. Und das könnte dann zum Problem werden.
Seit wann gibt es denn überhaupt die Tigermucke in der Schweiz? Weiss man das?
Man hat die erste Tigermucke im Jahr 2003 gefunden. Und zwar hat der Kanton Tessin aufgrund von dem, dass die Tigermucke in Italien vorkam, ist angefangen, Fallen aufzustellen, um zu schauen, ob die auch eingeschleppt wird in den Kanton Tessin.
Wo kommt sie ursprünglich her?
Ursprünglich kommt sie aus dem südostasiatischen Raum und ist dann weltweit verschleppt worden. Warum ist sie weltweit verschleppt worden? Weil sie produziert Eier, die Trockenheit überleben können. Und die Eier legen sie auch gerne in Pneus ab. Und es gibt weltweit einen Handel mit Pneus. Und so ist dann die verschifft wurde in die ganze Welt. Und schlussendlich, man geht davon aus, dass sie etwa 1990 wahrscheinlich von den Staaten nach Italien geschleppt worden ist und nachher wahrscheinlich vom Landweg entlang von Autobahnen dann in die Schweiz gekommen ist.
Wo kommt sie bis jetzt vor?
Bis jetzt in der Schweiz haben wir sie im Tessin eben seit 2003 das erste Mal entdeckt und inzwischen hat sie sich festgesetzt dort. Dank dem Projekt, das wir jetzt kürzlich angefangen haben, dem Pilotprojekt, wissen wir aber auch, dass die Stechmücke auch nördlich von den Alpen zumindest eingeschleppt wird. Aufgrund von unseren Daten können wir aber sagen, dass wir bis jetzt noch keine Populationen haben, die sich fest etabliert haben, sondern dass es einzelne Einschleppungen sind.
Also es gibt nördlich von den Alpen Tigermücken, aber die sterben einfach näher und die sich nicht fortpflanzen.
Ja, also sie sind zum Beispiel mit einem Auto gefangen und dann kommen sie aus dem Auto raus und die Weibchen suchen sich dann halt eine Stelle, wo sie ihre Eier können ablegen können. Aber wir gehen davon aus, wenn wir sie eben nur in Einzelfällen gefunden haben, dass sich dann nicht weitere Generationen gebildet haben. Aber es gibt auch andere Regionen in der Schweiz, die ähnlich warm sind wie der Kanton Tessin. Man denkt zum Beispiel an Genf, auch Dreiebene. Und darum haben wir dort eben ein Auge drauf und schauen, wie sich das entwickelt. Und das ist das Ziel von dem Projekt, dass wir eben die Daten können sammeln, damit wir dann auch entsprechende Massnahmen könnte ergreifen.
Was könnte das heissen zum Beispiel?
Zum Beispiel kann das heissen, dass man muss bekämpfen muss. Das heisst, dass man dort genauer zuerst würde abstecken, wo die Tigermücke wirklich vorkommt. Und dann als erste Massnahme wäre natürlich das Wegräumen von möglichen Brutstätten sein. Im Extremfall auch Einsatz von Insektizid, dass eben die Population möglichst klein gehalten wird, dass es nicht zur Gefahr wird.
Jetzt ist ja so eine Mücke unglaublich klein. Wie weiss man, was die hat und wo nicht?
Wir gehen vor allem davon aus, dass sich die Stechmücke entlang der Hauptverkehrsachsen ausbreitet und eingeschleppt wird. Und darum stellen wir Fallen entlang der Autobahnen quer durch die Schweiz auf.
Was ist das Tigermückenfalle? Wie sieht das aus?
Unsere Fallen, die wir brauchen, das sind Eierablegefallen. Die Falle, muss man sich vorstellen, das ist wie ein schwarzer Blumentopf. Und dort drin hat es Wasser. Und in dem Wasser, dort tun wir ein Holzstäbchen drin. Das ist die Ablagefläche für ein Weibchen, das Eier ablegen will. Und alle zwei Wochen gehen wir dann zu diesen Fallenstandorten und sammeln die Hölzchen ein. Und im Labor untersuchen wir dann, ob es Eier von dieser Tigermücke drauf hat.
Bis jetzt hat sich die Tigermücke nördlich von den Alpen nicht ausbreiten können. So die erste Erkenntnis aus dem Überwachungsprojekt am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Das Projekt ist eines von über 30 Pilotprojekten zur Anpassung an Klimawandel, das der Bund finanziell unterstützt. Das Projekt steht unter der Federführung vom Bundesamt für Umwelt BAFU. Koordinator ist der Roland Hohmann.
2013 haben wir eine Ausschreibung gemacht zu diesem Pilotprojekt. Und wir haben über 100 Projektvorschläge bekommen. Und von denen haben wir insgesamt 31 Projekte ausgewählt, die jetzt realisiert werden.
Der Hintergrund ist, dass der Bundesrat eine Strategie hat ausgeschafft zur Anpassung an Klimawandel. Dort definiert er, welche Bereiche betroffen sind vom Klimawandel und wie dass sie sich anpassen könnten. Es sind die verschiedensten Bereiche. Vom Tourismus über die Landwirtschaft, die Städteplanung, Biodiversität, Gesundheit bis hin zu den Naturgefahren. Jetzt soll es für Sie gehen mit den Anpassungsmassnahmen.
Das Pilotprogramm hat man ins Leben gerufen, um die Umsetzung der Anpassungsstrategie zu unterstützen. Man will sowohl Kantone wie auch Regionen dabei unterstützen, erste Erfahrungen zu sammeln bei der Anpassung und Klimawandel.
Man betritt damit Neuland, sagt Roland Hohmann vom BAFU.
Bei vielen Themen ist das effektiv so, dass man jetzt zum ersten Mal explizit an Klimawandel denkt, wenn man ein Projekt macht.
Der Katalog der Herausforderungen ist lang. Im Sommer könnte das Wasser knapp werden, was das Problem gut für die Landwirtschaft. Die Schneefallgrenze steigt, was Einfluss hat auf die Skigebiete. Das Wasser in den Flüssen und Seen wird wärmer, was für gewisse Fischarten könnte schwierig werden. Man muss überlegen, woher die Energie kommen soll, wenn irgendwie mehr Leute eine Klimaanlage wollen. Das nur ein paar Beispiele. Bei der Auswahl der Pilotprojekte hat man darauf geschaut, dass sie die verschiedenen Problembereiche abdecken, z.B. auch den Bereich neue Gesundheitsgefahren, wie Tigermücken. Aber bevor wir jetzt ein weiteres Projekt besuchen, zuerst mal einen Zwischenhalt am Flughafen Zürich. derzeit Büro von Meteo Schweiz. Was heisst das überhaupt, Klimawandel? Was kommt da auf uns zu? Was wissen wir bis heute? Meteo Schweiz gehört zum Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Der Stefan Bader ist dort angestellt als Klimatologe. Und zuerst mal stellt er klar, der Klimawandel, das ist nicht etwas, das kommt, das ist etwas, das schon da ist.
Also ich sage immer, wir müssen gar nicht darüber nachdenken, was auf uns zukommt zuerst einmal, sondern wir müssen einmal darüber nachdenken, was bereits passiert ist. Und der Klimawandel ist immer etwas, wo man meint, das käme. Das ist bei uns in der Schweiz schon längstens Realität. Wir haben einen ganz massiven Temperatursprung gehabt, und zwar Ende 80er, Anfang 90er Jahre, in allen Jahreszeiten, etwa 1 Grad verschoben. Also wir leben bereits mitten in der Klimaänderung drin.
Bereits mitten drin und es geht noch weiter, sagt Stefan Bader. Wie warm das es noch wird, das ist unklar. Es hängt auch von unserem künftigen Verhalten ab. Sprich davon, wie viele Treibhausgasemissionen das wir produzieren.
Wenn wir würden zurückgehen mit den Emissionen, also wenn wir anfangen, grün Energieverbrauch, also nur wiederverwertbare Energie, wie Wasser, Solarstrom, Wind und so weiter, dann sehen wir, mindestens 1 bis 2 Grad müssen wir entgegennehmen bis Ende des laufenden Jahrhunderts, also bis 2100. Weil das, was wir bereits in der Atmosphäre haben, das wirkt eine lange Zeit. Wenn wir aufhören bis Mitte Jahrhundert, etwa 1 bis 2 Grad, wenn wir so weitermachen wie bisher, sind das etwa 4 bis 5 Grad in der Schweiz.
Der Einfluss des Menschen auf das Klima ist da dabei keine Theorie, sagt Stefan Bader, sondern er ist klar feststellbar. Weil mit rein natürlichen Schwankungen lässt sich der Klimawandel, der bereits eingesetzt hat, nicht erklären.
Wenn man von dem Modell her schaut, also die Leute, die Physiker, die das modellieren, mit allen Einflussfaktoren zusammen, die sind sich sehr einig, dass da nur die Erwärmung entstanden kann, wenn man den menschlichen Faktor dazu nimmt. Und das ist das, was wir bereits wissen. Das sind all die Treibhausgase aus unseren Automotoren, aus unseren Fabrikschläten, aus den Hausheizungen. Das Klassische, das man kennt.
4 bis 5 Grad wärmer also bis Ende Jahrhundert, wenn wir weiter heizen und produzieren und Auto fahren und Strom verbrauchen, wie bis jetzt. Und sonst, wenn wir uns einschränken und auf erneuerbare Energien umstellen, dann mindestens 1 bis 2 Grad. Was heisst denn das für die Jahreszeiten, für das Wetter? Das Wetter ist ja das, was wir konkret mitbekommen jeden Tag.
Das ist eine sehr schwierige Frage und da sind sehr viele Leute dran. Das ist momentan noch nicht so einfach. Also, wir wollen dann wissen, wie ein Winter wird. Gibt es dann zum Beispiel mehr Südlagen und mehr Schnee im Süden? Allenfalls, wie wir das im letzten sehr warmen Winter hatten. Oder im Sommer gibt es dann viel mehr so Flachdrucklagen mit mehr Gewitter und Hagel, allenfalls. Das weiss man alles noch nicht so genau. Was man relativ gut weiss, ist eine Ausrechnung im Sommer, und zwar etwa ab 2050. Das ist das Signal, das relativ gut führen kommt. Eine Ausrechnung im Sommer.
Der Rest, was das Wetter angeht, ist noch relativ ungewiss. Aber dass zum Beispiel die Schneefallgrenze steigt, das weiss man seit 20 Jahren. Und die Wintersportgebiete haben sich da schon darauf eingestellt, entweder mit Schneekanonen oder mit einem breiteren Angebot für ihre Gäste, das auch ohne Schnee funktioniert. Etwas, was man viel gehört im Zusammenhang mit dem Klimawandel, ist, es komme dann zu mehr Unwetter, starkem Regen, Überschwemmungen, Erdrutsch. Was kann der Stefan Bader von Meteo Schweiz da dazu sagen?
Alles, was Extremereignisse sind, ist extrem schwierig. Weil das sind wieder kleine Ereignisse, das sind Einzelereignisse. So ein Unwetter 2005, wo der halbe Alpenordhang unter Wasser gestanden ist oder grosse Murgänge und Hangrutschungen gegeben hat. Das sind Ereignisse, die sich in 2-3 Tagen abspielen. Das ist eigentlich klimatologisch ganz schwierig fassbar, ob das mehr oder weniger in Zukunft auf uns zukommt. Tendenziell kann man natürlich sagen, eine wärmere Atmosphäre, so wie sie jetzt modelliert wird für das Ende von dem Jahrhundert, kann besser Wasser transportieren. Je wärmer die Luft ist, umso mehr Wasser kann sie aufnehmen. Und das Risiko oder das Potenzial für starke Niederschläge steigt.
Beim Sommer aber, da wissen wir schon, er wird wärmer, so wie das ganze Jahr, und er wird trockener. Für alle Sonnen- und Bodyfans könnte es ja eigentlich eine gute Nachricht sein.
Ja, das ist das eine. Und da denkt jeder an den Sommer 2003. Das ist wirklich, für den Normalbürger ist das schön gewesen. Lange Schönwetterphase. Es war warm gewesen. Man hat immer können baden. Man hat sich keine Gedanken müssen machen, ob man Regenschirm mitnehmen muss oder nicht. Aber denkt man daran, wenn es so schön ist, so heiß, es verdunstet auch viel mehr Wasser. Und wenn dann kein Wasser nachgeliefert wird, eben wenn es im Sommer dann austrocknet und so viel zusätzlich noch verdunstet, dann haben wir dann plötzlich ein Wasserproblem. Also dann ist dann nichts mehr mit Autowaschen am Samstag. Das wird dann relativ schnell verboten. Oder Bauern, die gerne Wasser würden aus den einzelnen Flüssen oder Bächen rausnehmen, um ihre Felder zu bewässern, das wird dann plötzlich verboten, weil nämlich sonst zu wenig Wasser dort drin ist und die Fische kaputt gehen. Also es gibt dann sehr schnell auch sehr einschneidende Probleme, wo man einfach so als normaler Bürger, der sich sehr beschützt in der Landschaft bewegt, nicht so daran denkt.
Etwas, wo man auch nicht so daran denkt, das ist, was denn das für ein Gefühl ist, so 1 bis 2 Grad wärmer oder sogar 4 bis 5. Schon jetzt haben wir ja im Mittelwert 1 Grad wärmer als noch vor 25 Jahren und die meisten von uns haben das auch noch nicht einmal so richtig merken.
Es kommt eben gar nicht nur auf den Mittelwert drauf an, sondern was passiert dann mit unseren Tagen oder vor allem mit den Nächten. Das ist etwas, was man häufig vergisst. Wenn das Temperaturmittel steigt, gibt es auch häufiger zum Beispiel die sogenannte Tropennacht. Das heisst, unsere Nächte kühlen sich dann schlecht ab. Und das weiss jeder, der in einer so einer extrem heissen Sommerperiode gerne hat wollen schlafen. Das Feist getroffen hat und es nützt nichts, es kühlt nicht mehr ab, die Temperatur bleibt über 20 Grad, dann fangen sie an zu leiden. Also sie haben dann zu wenig Schlaf, sie fühlen sich unwohl, sie haben vielleicht eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also all das fängt dann an wirken auf unseren Körper. Das hat jeder selber schon mal an seinem eigenen Körper erfahren, was das heisst, die Nacht nicht mehr können einschlafen, weil es typisch ist, die ganze Nacht durch. Wir profitieren immer noch davon, dass es gut abkühlt, vielleicht so auf 16, 17 Grad. Das ist schon ein guter Effekt. Wenn es dann über 20 Grad bleibt, wird es für viele schwierig.
Tönt eher ungemütlich. Und vielleicht kann man dann nicht einmal mehr kalt duschen, weil vielleicht das Wasser rationiert ist. Tropennächte, wo man nicht mehr schlafen kann, Hitze als Herausforderung für den Körper, für die Gesundheit, Hitze, Hitzewellen, da sind besonders stark die Städte davon betroffen, sagt Roland Hohmann vom BAFU, der die Anpassung an Klimawandel auf Seite des Bund koordiniert.
Die Auswirkungen von einer Hitzewelle sind in einer Stadt ungemein stärker. Man redet vom sogenannten Hitzeinsel-Effekt. Tagsüber bei Sonnenschein, während der Hitzewelle tut sich der Asphalt wie die Häusermauern die Wärme absorbieren und geben die später wieder ab. Das ist im Zentrum von einer Stadt ist heißer als im umliegenden Umland. Und das Projekt Hitzewelle und Gesundheit ist ausgewählt worden, weil man in der Anpassungsstrategie eigentlich Hitze in der Stadt als wichtiges Thema identifiziert hat. Und man will dort Erfahrungen sammeln, wie eine Stadt kann mit Hitzeinsel-Effekt umgehen kann.
Die Reise führt auf Sion, Sitte, der Hauptort des Kantons Wallis. Auf einem kleinen Platz mitten in der Stadt treffe ich Lionel Tudisco von Raumplanung und Roland Frick vom Bauamt. Bäume stehen auf diesem Platz, Stühle, ein Brunnen, ein freundlicher Drachen aus Stein, um darauf herumzuklettern für die Kinder.
Also wir sind hier zwischen zwei Gemeindegebäuden. Espace de Rambach heisst das hier genau. Und das ist einfach ein Platz, der für die Öffentlichkeit kreiert worden ist. Das ist, früher ist das hier ein teerter Parkplatz gsi, wo teilweise öffentlich, teilweise ist der Gemeindefahrzeug parkiert gsi, also Ambulanzen und so. Also im Sommer war einfach hier eine unglaubliche Hitze gsi, oder? Das ist ja ganz klar. Es war einfach alles teerer gsi, sozusagen zugepflastert, könnte man sagen, oder?
Heute ist Espace des Remparts der Vorzeigeplatz punkto Klimawandel, erzählt Roland Frick. Gestaltet im Hinblick auf unser künftiges Klima. Parkplätze sind in den Untergrund verlegt worden und der Boden ist jetzt nicht mehr teert, sondern gekieselt, also wasserdurchlässig. 80 cm Erde haben sie über dem unterirdischen Parking, sagt Lionel Tudisco.
C'est un sol perméable. Okay, il y a un parking dessous, mais il y a quand même 80 cm à 1,20 m de pleine terre. Donc en fait, on a toute l'eau qui est stockée, ça réduit les débits de crue, c'est-à-dire qu'en cas de forte précipitation en fait, on n'a pas l'eau qui part directement dans les canalisations, le terrain stocke légèrement l'eau et ensuite, justement, on limite ces débits de crue.
Mit so einem Boden kommt es weniger zu Überschwemmungen, wenn es fest regnet, weil das Wasser können speichern, sagt Lionel Tudisco. Und im Sommer wirkt so ein Boden, wo Wasser verdunsten, wiederum kühlend. Kommt dazu, dass man beim Kies extra eine helle Steinfarbe genommen hat, die weniger Wärme aufnimmt. Die Bäume, die hier stehen, die sind ebenfalls bewusst gepflanzt und für diesen städtischen Standort ausgelesen worden.
Das sind jetzt japanische Krisenbäume, weil die sind einfach sehr gut geeignet für diese Plätze, wo man eigentlich auch sehr wenig Erde hat und so. Oder hier, wir haben zum Beispiel Salz im Winter, das einen Einfluss nehmen auf den Baum. Natürlich Luftverschmutzung ist leider natürlich auch ein Thema, das kann man nicht ableugnen. Und dann müssen einfach die Bäume widerstandsfähig sein, oder? Und dann dementsprechend sich bewähren.
Der Klimabeitrag der Bäume ist auf der einen Seite natürlich der Schatten im Sommer und auf der anderen Seite schaffen sie ein kühles Mikroklima, weil sie über ihre Blätter Wasser verdunsten.
un arbre, ça vaut à peu près 5 climatiseurs en une journée, au niveau de l'évapotranspiration que restitue l'arbre.
Ein Baum hat etwa gleich viel Kühlleistung wie 5 Klimaanlagen, sagt Lionel Tudisco. Und die Bäume auf der Espace des Campers stehen nicht einfach irgendwie im Zeug rum, sondern sie sind in Reihen gepflanzt. Und zwar so, dass sie den Wind durchlassen und den Luftzug nicht unterbrechen, der von Ost nach West durch die Strassenzüge weht.
C'est vrai que c'est un espace très ouvert. Ça a augmenté la perméabilité aussi au niveau des flux d'air. On a différentes avenues qui nous permettent de récolter ces airs et puis d'avoir un espace qui est convivial et appréciable lors de fortes chaleurs.
Wenn es sehr heiß sei, dann sei der Luftzug sehr angenehm, sagt Lionel Tudisco. Wichtige Klimaelemente von diesem Platz sind also der durchlässige Naturboden, die Bäume als lebende Klimaanlagen und als drittes Element dazu kommt das Wasser. Ein Brunnen zum Planschen für die Kinder. Und gleichzeitig ebenfalls ein kühlendes Element. Der Roland Frick.
Also im Sommer hier ist eigentlich Hochbetrieb, würde ich sagen. Da ist immer etwas los und einfach, man merkt schon, dass jung und alt hier reinkommt. Auch eine ältere Person findet hier gerade so viel gefallen, weil sie kann das Buch lesen und ist gleich nicht isoliert in einer Ecke, oder? Sie hat Kinder drumherum, sie haben das Wasser, das da nebendran ist, wo man natürlich dementsprechend auch ein bisschen aufpassen muss und so. Aber nein, es ist einfach ein angenehmer Platz. Es war einfach vorher ein Parkplatz gewesen und jetzt kann man sich hier ausruhen und gemütlich Zeit verbringen, oder?
Merkt man denn, wenn man jetzt von neuem her spaziert und dann kommt man auf den Platz im Sommer, merkt man das wirklich, dass es frischer ist, kühler ist?
Also, erstens einmal würde ich schon sagen, ist es schon ein psychologischer Aspekt, oder? Es ist einfach einladend, oder? Man will einfach kommen und sagt, ja, da kann ich jetzt am Ende warten, da kann ich jetzt ein bisschen höckeln und so, oder? Also, ich würde sagen, schon, und dass der Platz selber, ich kenne, wie es vorher war, und das ist natürlich ein klarer Gegensatz. Zuvor ist das ein Gewinn natürlich sehr gross. Ja. Also ich würde sagen, dass es hier schon frischer ist. Ja.
Nach dem Vorbild von der Espace des Remparts will jetzt die Stadt Zitte noch mehr dafür tun, dass das Leben in der Stadt trotz Klimawandel möglichst angenehm bleibt. Mit dem Pilotprojekt Acclimatation.
On va réduire les îlots de chaleur en ville, parce que c'est vraiment ça le but en fait de ce projet Acclimatation, c'est de trouver des solutions qui permettent de réduire les îlots de chaleur l'été, et de réduire aussi les risques climatiques liés à des précipitations extrêmes.
Die Hitzeinsel in der Stadt reduzieren und das Risiko von Überschwemmungen reduzieren, wenn es stark regnet. Das sind Ziel vom Pilotprojekt. Erreichen will man das vor allem mit mehr Grün in der Stadt, Bepflanzungen, Bäume auf den Parkplätzen, Bäume in den Innenhöfen, begrünten Dächer und mit weniger Asphalt mehr Naturböden. Letztes Jahr hat die Stadt Zitten einen Aufruf gemacht, für solche klimaangepasste Bau- und Umbauprojekte zu fördern. 7 Projekte sind eingereicht worden, 4 davon werden jetzt weiterverfolgt. Doppelpunkt auf Radio SRF 1. Wir reden darüber, wie die Schweiz sich vorbereitet auf den Klimawandel. Bäume spielen in Zukunft eine wichtige Rolle in der Stadt als Schattenspender, als Klimaanlagen. Zitten hat man japanische Kirschbäume gewählt für auf der Espace des Remparts. Aber unsere einheimischen Bäume müssen fertig werden mit dem Klima, das sich ändert. Der Wald, eines unserer wichtigsten Erholungs- und Freizeitgebiete. Und Arbeitsplatz für Förster und Forstbetriebe, die sich ebenfalls einstellen müssen auf den Klimawandel. In 50 Jahren spazieren wir wahrscheinlich nicht mehr durch die gleichen Wälder wie heute, sagt der Christian Küchli von der Abteilung Wald vom BAFU, dem Bundesamt für Umwelt.
Also wir haben eine Baumart, die wir bereits gesehen haben im Zusammenhang mit dem Sturm Lothar und dem Trockensommer 2003. Das sind Bedingungen, wie wir sie eigentlich erwarten, in Zukunft vermehrt. Die Baumart ist die Fichte, auch Rottanne. Das ist das Gleiche. Und wir haben im Zusammenhang mit Lothar und dem Trockensommer 2003 etwa 8 Millionen Kubikmeter von dieser Baumart verloren.
Ausgerechnet die Fichte überkommt Probleme. Die Fichte, die fast 45% ausmacht vom Holz in den Schweizer Wäldern.
Das ist eine sehr wichtige Baumart, weil sie einerseits der Brotbaum ist eigentlich von der Forstbetrieb. Sie kann sehr gut verkauft werden. Sie wird auch In der Holzindustrie wird sie gut verarbeitet. Und sie ist auch als Gebirgswaldbaumart, also im Schutzwald, ist sie sehr, sehr wichtig.
Im Moment geht man davon aus, dass sich die Fichte in höheren Lagen halten kann und weiterhin ihre Funktion in den Schutzwäldern wahrnehmen kann. In der Höhe oben, wo es nicht so warm und trocken wird wie im Flachland, dürfte es den Fichten in Zukunft wohler sein.
Das Problem ist bei der Fichte, sie wurzelt sehr flach. Das heisst, sie hat auch nicht wirklich viel Boden, wo sich an Wasser daraus beziehen kann. Das heisst, sie ist trockenheitsgefährdet. Und das zweite Problem ist, dass sie viele Schädlinge hat, speziell Borkenkäfer. Und die Borkenkäfer profitieren immer auch von Trockenjahren.
Eine Baumart, die ebenfalls Schwierigkeiten bekommen dürfte, im Mittelland, das ist Buche. Und im Tessin die Kestelen, der Tessiner Charakterbaum.
Die Kastanie ist heute ökologisch an der Grenze. Das heisst, sie bekommt langsam aber sicher zu trocken über. Das hat man auch gesehen im Trockensommer 2003. Und zusätzlich hat Kastanie auch neue Schädlinge, die ihr ziemlich Problem machen. Und da muss man sich mittelfristig schon überlegen, wie gehen wir mit dieser Baumart um, wo ist sie noch geeignet und wie kann man sie speziell in den trockenen Gebieten ersetzen.
Es laufen verschiedene Forschungen dazu. Im Forschungsprogramm Wald und Klimawandel an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Eine Idee ist zum Beispiel, ob man vielleicht Kestelen im Tessin könnte ersetzen durch Arten aus Norditalien, wo es heute schon heisser und trockener ist. Oder im Churer Rheintal, da läuft zurzeit ein Versuch, wo man verschiedene Baumarten hat gesetzt, von dort, vom Churer Rheintal, und dann die gleichen Arten, die aber aus wärmeren Regionen stammen. Allen diesen jungen Bäumen entzieht man dann den Regen, indem man sie teilweise abdeckt. Und so will man herausfinden, welche Baumarten und von welcher Herkunft das am besten mit dieser Trockenheit schlagkommen. Ein ähnlicher Versuch läuft auch zu Birmensdorf Zürich auf rund 500 Meter über Meer und zu Matzendorf Solothurn auf rund 1000 Meter. Dort hat man Samen angesagt von Fichten, Tannen und Buchen. Und genommen hat man die Samen an insgesamt 90 verschiedenen Standorten in der Schweiz. Man beobachtet jetzt, wie sich die Entwicklung der jungen Bäume unterscheidet und daraus will man Schlüsse ziehen, welche Sämlinge sich in Zukunft eignen für neue Pflanzungen. Es ist wichtig, dass man jetzt schon auf die künftigen Entwicklungen im Wald reagiert, sagt Christian Küchli. Ein bisschen weit können sich Bäume zwar auch selber anpassen, aber das geht sehr langsam.
Also sie können sich verschieben, mit Hilfe von Samen natürlich. Das ist im Meterbereich pro Generation oder in einigen 10 Meter oder vielleicht 50 Meter pro Generation. Schneller geht das nicht.
Man erwartet zum Beispiel bei Buchen, dass sie nach und nach aus dem Mittelland in höhere Regionen abwandern. Die Baumwanderung, die unterstützen die Förster schon heute, indem sie solche Baumarten fördern, die eine Zukunft haben im neuen Klima. Im Mittelland könnten das zum Beispiel die verschiedenen Eichenarten sein. Wenn also eine junge Eiche neben einer jungen Fichte wächst, dann fällt der Förster heute ändert die Fichte und die Eiche lässt er als Zukunftsbaum stehen. Die Anpassungen von der Bewirtschaftung und Pflege des Wald sind nötig. Es ist nötig, sagt Christian Küchli vom BAFU, dass der Mensch im Wald hilft, wenn sich das Klima ändert.
Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass das sehr schnelle Änderungen sind und Bäume sehr langsame Wesen sind. Also man muss sie ein bisschen unterstützen bei diesen neuen Umweltbedingungen.
Es ist ein bitter kalter Tag, den ich mich aufmache ins Berner Oberland. An einem Ort, wo man den Klimawandel bereits hautnah zu spüren bekommen, auch mehr als die meisten von uns, ins Grimselgebiet. Und dort läuft eines von diesen Pilotprojekten, die der Bund unterstützt. Wir gehen mit dem Auto, der Markus Weiss nimmt mich mit. Er ist der Oberingenieur Kreis 1 vom Tiefbauamt vom Kanton Bern. Und das Tiefbauamt ist unter anderem zuständig für Kantonsstrassen. Auf so einer Kantonsstrasse fahren wir am Thuner- und Brienzersee vorbei ins Haslital hingere. Durch Meiringen, Innerkirchen, rechts darauf Richtung Grimselpass. Je weiter rauf wir kommen, desto mehr Schnee hat es auf der Strasse. Und wo wir aussteigen, irgendwo zwischen Innerkirchen und Gutannen, da stehen wir neben der Strasse kniehoch im Schnee. Es weht eine scharfe Beise. Tief unter uns fließt der Bergbach, es ist die junge Aare. Auf beiden Seiten der Strasse steigen die Felswände ab. Und ein bisschen weiter vorne sehen wir rechts einen Einschnitt im Felsen, einen Graben von oben bis unten die Bergflanken zu durchab.
Wir sind hier im Bereich des Spreitgrabens. Der Graben, der hat seinen Anfang oben am Ritzlihorn. Das ist ein Berg, der bis auf etwa 3000 Meter hochgeht. Und während Jahrhunderten war das ein kleiner Graben, rund 3x4 Meter breit. Und heute sehen wir, dass der Graben bis zu 40-50 Meter breit ist. Und das ist die Folge des Mauergängen, die in den Jahren 2009 bis 2011 durch den Graben durchab sind.
Die Mauergänge, Erdrutschen, die haben mit dem Klimawandel zu tun. Der Permafrost ist am Tauen, hoch oben am Ritzlihorn.
Das Ritzlihorn ist ein Berg, der, man könnte sagen, ein Schuttkegel ist. Gebrechen Fels, der zusammengekittet, zusammengehalten wurde durch den Permafrost. Und eben nachher die Kittwirkung, die Klebewirkung vom Permafrost nachgelassen hat, sind nachher im 2009, 2010 einzelne kleinere Partien abgestürzt. Im Bereich des Spreigrabens sind dort geblieben liegen. Und dann hat es im Sommer 2009 und Sommer 2010 nach relativ starken Niederschlägen genügend Wasser in diesen Ablagerungen, in diesen Stein-, Felsblock-Ablagerungen, hat es genügend Wasser aufgestaut. Und plötzlich ist das Geschiebe in Bewegung geraten, ist oben in den Graben rein und dann nachher mit dem Wasser durch den Graben abgedreht worden. Und dann eben ist es zu dieser Erosion gekommen vom Graben, die dann dazu geführt hat, dass heute der Graben die gewaltigen Dimensionen hat.
Eigentlich sind Permafrostböden das ganze Jahr durchgefroren. Wenn sie tauen, dann werden dort Steine locker. Und wenn es dann noch genug regnet, dann kann das lockere Geröll eben oben runterkommen. Nicht weit von dort, wo wir stehen, läuft die Kantonsstrasse durch eine geschlossene Galerie.
Im 2010 hat einer der grossen Mauergänge einen ganz gewaltigen Felsblock mit runtergerissen. Der Felsblock ist ungefähr so schwer wie ein Einfamilienhaus. Und der Felsblock ist direkt auf den Betondeckel der Galerie gedonnert, hat ein Loch von vielleicht 3 Meter Durchmesser in den Deckel hineingeschlagen. Und dann ist geschieht Wasser in die Galerie hineingelaufen. Und letztlich mussten wir die Strasse sperren während rund 10 Wochen. Da seht ihr jetzt eine Flickstelle, ja, wo man nachträglich eben den Deckel wieder hat repariert.
Gemacht hat es dann niemandem etwas, aber der Spreigraben wird wieder permanent überwacht. Bis zu 800'000 Kubikmeter Steine, Kies und Geröll sind dann durchgekommen. Und all das Geschirr liegt jetzt unter uns im Bett vor Aare. Das Bett vor Aare liegt wieder etwa 20 Meter höher als vorher. Und wenn sie Hochwasser hat, die Aare, dann kann sie von dem Geröll und Geschirr, das in ihrem Bett ist, bleiben liegen, auch wieder weiter mitnehmen und da abwärts schleifen. Dort, talabwärts, liegt ein kleiner Weiler, ein paar Häuser rechts und links vor Aare verstreut. Er heisst Boden. Nach den Mauergängen von 2009 und 2010 hat man die Gefahrensituation für die Häuser sorgfältig untersucht, erzählt Markus Weiss. Für die meisten Häuser hat man eine Warnung geben, ausser für eins. Hinterfahren können wir nicht, es hat zu viel Schnee. Wir schauen vom Auto aus.
Das war ein Wohnhaus, das sehr nahe der Aare steht. Und schon nach dem ersten und zweiten grösseren Mauergang hat man gesehen, dass es nur noch eine Frage von Zeit ist, bis die Aare derart aufgelandet ist, dass sie sich im Bereich dieses Hauses ausbreiten wird. Und dann hat man die Eigentümer müssen auferlegen, dass sie das Haus nicht mehr dürfen bewohnen dürfen, dass sie müssen zügeln, sich eine andere Bleibe suchen. Und dann hat man das Haus abgebrochen. Und es war tatsächlich so, dass ein paar Monate später nach weiteren Murgängen. Das Grundstück war übersaaret, sich also geschiebe Massen dort abgelagert haben. Und das ist dann letztendlich auch, weil es bitter ist. Aber das war der Beweis, dass es richtig war, dass man die Leute dort rausgenommen hat.
Wir fahren weiter das Tal auf Richtung Grimsel Pass. Wir kommen gerade bis gut an, er ist fertig. Die Strasse ist gesperrt, Lawinengefahr. Aber es ist sowieso gerade Mittagszeit und wir kehren ein im Hotel-Restaurant Bären. Dort in der Gaststube treffen wir eine gute Tannerin, Erika Schleppi. Sie ist auch Gemeinderätin zu Gut-Tannen. Wie gehen die Leute hier mit den Naturgefahren um, fragen sie bei einem Kaffee. Sind sich die Leute zum Beispiel bewusst, dass mit dem Klimawandel die Gefahr von Erdrutsch auf die Strasse runter zunimmt?
Also bewusst ist man sich sicher, weil das war ein riesiges Thema, natürlich der Spreigraben. Und das ist unweigerlich, ist das in den Köpfen der Leute. Aber es ist nicht, dass es total beängstigt, sicher das nicht.
Wie ist es so zu leben an einem Ort, wo jetzt aus meiner Sicht als Städterin so viel Natur gefahren sind?
Kein Problem. Also für mich jedenfalls, und ich habe das Gefühl, für den grössten Teil der Bevölkerung, ich sage einfach immer, die positiven Sachen, sprich Lebensqualität, Natur, überwiegt das bei weitem.
Trotz der Lawinen, trotz der Strasse gesperrt ist manchmal. Mm-hmm.
Also gerade im Winter die Strassensperrung ist, das ist absehbar, wenn man wirklich irgendwo unbedingt aus äusserstem Dorf sein muss, dann geht man halt vielleicht eins am Abend vorher nachher. Die meisten haben irgendwie eine Gelegenheit, sei es bei Bekannten oder Verwandten, weiter uns im Tal, wo sie nachher sicher eine Nacht schlafen können.
Hättest du euch noch nie dumm verwünscht?
Nein, eigentlich nicht. Also, ich denke jetzt gerade an eine Geburt von meinem Kind, habe ich einfach vom Spital nicht direkt heimkommen. Haben wir beim Grossen in der Kirche Zwischenhalt gemacht. Aber das hat eine riesen Freude gegeben, dass das Baby noch zwei Nächte bei ihm daheim war.
Habt ihr das Gefühl, die Leute machen sich Sorgen oder haben Angst, was da in Zukunft kommt, klimamässig?
Habe ich nicht das Gefühl. Ich sage jetzt, die grösste Sorge, die uns vielleicht einfach ist, ist, dass auch im Sommer die Zufahrtsstrasse einfach ein Problem werden kann. Weil, ich meine jetzt das Hotel Bären, wenn es nur von einer Seite befahrbar ist, jetzt geht dann ins Dorf, dann wird das schwierig. Oder jetzt, wir haben selber eine Schreinerei, also wir haben unsere Arbeit logischerweise nicht jetzt gut an, sicher auch, aber einen grossen Teil müssen wir zum Teil aus. Ja, also wenn wir zuerst müssen drei Pässefahrt machen, bleibt ja unter dem Strich nicht mehr viel.
Grimselstrasse ist ein wichtiger Lebensnerv für die Leute im Tal. Für die Bevölkerung von Gut-Tannen, für das Gewerbe, für den Tourismus und auch für die Kraftwerke Oberhasli KWO mit ihren Kraftwerksanlagen beim Grimselpass oben. Der Markus Weiss, Oberingenieur Kreis 1 vom Tiefbauamt vom Kanton Bern, er hat jetzt alle die Leute an einen Tisch geholt. Zusammen will man eine gemeinsame Klimaanpassungsstrategie entwickeln. Das ist das Ziel des Pilotprojekts. Zusammen diskutieren, was die Anliegen und die Fragen sind, was das für die Einzelnen bedeuten könnte, wenn irgendwann in Zukunft vielleicht zusätzlich zum Spreigraben weitere Gefahrenstellen für die Strasse dazukommen. Und wie man sich dann könnte anpassen, so eine Situation.
Wenn man müsste davon ausgehen, dass alle paar Jahre in der Sommersaison die Strasse vielleicht eine Woche, zwei nicht verfügbar ist, dann heisst es beispielsweise für den Tourismus, für Garunternehmen, die mehr Pässefahrt anbieten, sie müssen unter Umständen flexibler werden, sie müssen vielleicht kurzfristig in der Lage sein, umzudisponieren. Für KWO kann es heissen, dass vielleicht während bestimmten Zeiten Transport aus dem Wallis müssen durchgeführt werden, weil die Walliser Seite des Grimsel Pass nicht derart exponiert ist. Das sind so mögliche Veränderungsweisen, die entstehen für die Einzelnen.
Über solche Zukunftsszenarien diskutiert man am runden Tisch. Sich anpassen an Klimawandel, das heisst hier oben aber auch, dass es in den Sommermonaten ein Pique-System gibt, wo gäng jemand von den Ingenieuren parat wäre für einen Fall. Und es heisst, dass regelmässig vom Helikopter aus der Rückzug der Gletscher beobachtet wird. Und dass man für die Strasse bereits jetzt hat Pläne ausgeschafft, wo und wie dass man sich kurzfristig könnte verlegen könnte, sodass der Verkehr möglichst schnell wieder durchkommt. falls in Zukunft mal noch an anderen Stellen als beim Spreigraben Erdrutschen kommt. Eine erste Erkenntnis aus dem Gespräch am Runden Tisch ist für Markus Weiss die, dass die Leute vom Kanton vor allem erwarten, dass er sie über die Situation gegen frühzeitig und gut informiert.
Schlussendlich habe ich den Eindruck, es geht darum, dass sie uns vertrauen können, dass eine Vertrauensbeziehung vorhanden ist, dass sie wissen, wie sich die Realität entwickelt, aber auch, dass sie wissen, dass wir auch entsprechend nachher vorsorgliche Massnahmen planen, dass wir uns vorbereiten auf die Veränderungen.
Wir haben gehört von Naturgefahren im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Vom Permafrost, der auftaut, was zu mehr Erdrutsch führen kann. Wir haben gehört, dass Kestelbäume im Tessin und Fichten im Mittelland langsam zu trocken haben. Dass man in Sion einen klimagerechten Platz hat gebaut mit Bäumen und mit Kies statt mit asphaltierten Parkplätzen. Und wir haben gehört, dass der Klimawandel auch neue gesundheitliche Risiken bringen kann, wie zum Beispiel Tigermücken, die Krankheiten übertragen kann. Um Gesundheit geht es auch im nächsten Projekt nochmal. Sterben während einer Hitzewelle mehr Leute als sonst. Wie gefährlich ist Hitze für uns? Um das geht es in einem Pilotprojekt am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut, wo wir schon am Anfang waren, eben wegen der Tigermücken. Das Mal treffen wir Martin Rösli vom Bereich Umwelt und Gesundheit zum Gespräch.
Also es ist klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Sterblichkeit. Untersucht hat man es aber erst einmal, und das war im Jahr 2003, wo man einen sehr heissen Sommer hatte. Dort hat man das mal wirklich untersucht und auch versucht abzuschätzen, wie viele zusätzliche Todesfälle dort auftreten sind.
Und wie viele waren das?
Das waren rund 1000 zusätzliche Todesfälle.
Also viel?
Es sterben in der Schweiz pro Jahr mehr als 60'000 Leute, aber 1'000 Leute zusätzlich sind natürlich schon relativ viele.
Jetzt untersucht ihr eben die Zusammenhänge zwischen Sterblichkeit und Hitzewellen. Was nützt das, wenn man da eine Erkenntnis hat?
Also es ist sicher gut zu wissen, wenn man weiss, welche Merkmale vom Wetter besonders gefährlich sind, dass man dann entsprechende Massnahmen treffen kann. Es gibt verschiedene Länder und zum Teil auch gewisse Kantone in der Schweiz haben so einen Massnahmenplan, was sie machen, wenn so Hitzewellen auftreten. Also einerseits Information von der Bevölkerung, zum Beispiel im Radio oder über andere Medien. Und das andere ist, dass man auch Leute, die direkt mit gefährdeten Leuten zu tun haben, direkt anschreibt und informiert, also Altersheim und so weiter, dass man die entsprechenden Massnahmen treffen kann und ein Auge auf das haben kann.
Also wenn man die Resultate hat von eurer Untersuchung, dann weiss man einfach mehr darüber, wann das es gefährlich wird.
Genau, das sieht man auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man auch, welche Massnahmen also wirken. Also das ist ein Ziel des Projekts, auch zu schauen, gibt es dort, wo wir jetzt Massnahmen getroffen in diesen Kantonen, und das ist vor allem im Tessin und in der Westschweiz der Fall, kann man dort nachher auch feststellen, dass sich das verbessert werden, Hitzewellen, dass weniger Todesfälle auftreten.
Man würde also besser wissen, wann muss man handeln und wie muss man handeln.
Genau, das ist der Fall.
Welche Bevölkerungsgruppen sind da besonders gefährdet?
Also in erster Linie sind schon die älteren Leute, die besonders betroffen sind. Es betrifft natürlich auch Leute, die draussen arbeiten, die sehr starker Hitze ausgesetzt sind. Aber von der Anzahl her macht es natürlich bei den älteren Leuten am meisten aus.
Welche Wettermerkmale sind denn besonders gefährlich? Geht es einfach quasi um Grad, Temperatur?
In erster Linie geht es schon um Temperatur, aber es geht in erster Linie auch um die gefühlte Temperatur. Das heisst, die Luftfeuchtigkeit spielt dort auch noch eine Rolle. Also wenn es heiß und feucht ist, also schwül, dann ist es besonders gefährlich. Da spielt es auch eine Rolle, wie lange so eine Hitzeperiode geht. Je länger, desto problematischer kann es werden. Und es gibt gewisse Hinweise, dass es auch eine Rolle spielt, wie warm es Nacht ist. Also vor allem, wenn es Nacht nicht mehr abkühlt und das hat man manchmal auch in den Stadtzentren, wo so viel Wärme gespeichert ist, dass es nachts sehr warm bleibt. Das scheint für einen Organismus besonders belastend zu sein.
Dass er sich quasi nicht mal mehr zur Nacht erholen kann?
Genau, das ist das Problem.
Von welcher Temperatur an wird es heikel?
Ja, es ist noch schwierig, jetzt genau einen Wert zu sagen. Es nimmt einfach kontinuierlich zu, das Risiko. Und es wird schon ab 30 Grad, wo das Risiko deutlicher zunimmt, wo es heikel werden kann.
Geht man davon aus, dass es in Zukunft mehr so Hitzeperioden gibt?
Also das kommt natürlich auch sehr darauf an, wie sich jetzt die Emissionen von diesen Treibhausgasen entwickeln. Es ist aber schon zu erwarten, dass bei den meisten Szenarien, dass es mehr solche Hitzewellen gibt in der Schweiz, vor allem auch im südlichen Teil der Schweiz.
Euer Büro ist relativ klein, hat ein grosses Fenster. Wie heiß wird es da in im Sommer?
Es wird sehr heiß, weil es gegen den Süden gerichtet ist. Also da ist das Temperaturmanagement sehr wichtig, weil wir haben keine Klimaanlage. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass man die Storen runterlässt. Und gewisse Arbeiten ist tatsächlich so, wenn es sehr heiß ist, ist im späten Nachmittag fast nicht machbar da. Also da suche ich zum Teil einen anderen Platz auf, um die Arbeiten zu machen.
Der Martin Rösli vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut zu Basel. Es läuft viel in der Schweiz, für dass wir fit werden für den Klimawandel. So fit wie möglich, jedenfalls. Für dass wir uns vorbereiten, uns anpassen. 31 Pilotprojekte unterstützt vom Bund. Plus Forschung, plus Planung, plus Sensibilisierung. Der Bundesrat schreibt in seiner Strategie, alle die Anpassungsmassnahmen kommen teuer, aber es sei gäng noch viel günstiger, sich rechtzeitig anzupassen, als dann später die Schäden zu beheben. Vielleicht könnte man jetzt den Eindruck bekommen, das sei ja eigentlich alles in Butter für uns. Wir bereiten uns einfach rechtzeitig vor und dann ist der Klimawandel ja nicht so ein Problem. Ist das so? Habe ich zum Schluss den Roland Hohmann vom BAFU gefragt, der die nationalen Anpassungsmassnahmen koordiniert.
Es ist gar nicht so. Ich glaube, die wichtigste Massnahme zum Umgang mit dem Klimawandel ist, dass wir unsere Emissionen reduzieren und mit allen Mitteln versuchen, den Klimawandel zu begrenzen. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann wird es einfach sehr teuer, sich diesen Veränderungen anzupassen und auch technisch sehr schwierig. Also das Gletscherschmelzen wird sich dann ungemein beschleunigt fortsetzen. Die erwähnten Probleme mit den Hanginstabilitäten, mit den Hangerutschungen werden sich akzentuieren. Trockenheiten werden stärker ausfallen, als wir das bis jetzt noch angenommen haben. Die Verschiebungen in der Biodiversität werden grösser sein, als wir es in der Strategie angenommen haben. Hitzewellen werden viel stärker sein, als wir bis jetzt davon ausgehen, etc. Von dem her ist es enorm wichtig, dass es gelingt, in Paris jetzt in diesem Jahr ein sehr griffiges und ein ambitioniertes Klimaschutzabkommen zu beschliessen.
Die Weltklimakonferenz zu Paris soll vom 30. November bis am 11. Dezember dieses Jahr stattfinden. Alle Mitgliedstaaten müssen der UNO-Klimakonvention vorher melden, um wie viel sie ihre Treibhausgasemissionen senken wollen. Das hat der Bundesrat kürzlich gemacht. Er hat am 27. Februar bekannt gegeben, er wolle die Emissionen in der Schweiz bis 2030 gegenüber 1990 um 50% senken. Mindestens 30% davon durch Massnahmen in der Schweiz selber, der Rest durch Projekte im Ausland.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.